Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zur 229. Ausgabe des Payment & Banking Fintech-Podcasts. Heute mal wieder in einer Konstellation, Jochen, die wir beide sehr mögen, die auch unsere Gäste sehr mögen. Hallo Jochen.
Hallo André.
Wir sind ja aufgefordert worden, häufiger mal die News zu kommentieren beziehungsweise verschiedene Themen zu kommentieren. Und wir haben eine ganze Menge an Podcasts in der Retorte und trotzdem hatten wir beide das Bedürfnis, mal wieder das zu machen. Ne?
Ja, wir haben eigentlich noch Content für das komplette diese Jahr und nächste Jahr, nämlich gerade alle Panels von der BEX, alle Panels von der Transactions und dann kommen die Panels von der PEX. Also insofern ist das Jahr schon nächstes Jahr durch, aber nee, das wollen wir nicht machen. Ich glaube, wir belassen es jetzt bei den letzten drei Panels von der PEX und dann kommen noch ein bisschen was von der Transactions und zwischenzeitlich machen wir den normalen Content wie heute.
Wunderbar. Und wir danken vorweg unseren Sponsoren, die ihr mittlerweile hoffentlich kennt. Mastercard kennt ihr sowieso. Großes Payment Scheme, die uns bei allen unseren Events und bei all unseren Aktivitäten freundlicherweise sehr, sehr super unterstützen.
Und so happy sind, dass sie übrigens den Vertrag verlängert haben, was insofern auch wichtig ist, natürlich für uns als Sicherung der Einkommensquelle, damit wir die ganzen Kosten hier abgedeckt haben, aber natürlich auch Signal an mögliche andere Sponsoren da draußen. Mastercard ist mega happy mit dem Sponsorship, sonst würden sie es nicht machen.
Ja, absolut. Dann die Kollegen von FinCompare. Die sich ganz am Ende gleich des Werbeblocks selber vorstellen werden. Die haben jetzt, glaube ich, auch einen neuen Spot. Wir haben mit Stefan ja auch auf der BEX, glaube ich, darüber gesprochen und viele Menschen kennen den Spot mittlerweile.
Es gibt einen neuen, genau.
Ja. Es gibt einen neuen. Also die jetzt möglicherweise sonst manchmal skippen, hören. Ja, es gibt einen neuen Spot gleich am Ende. Und die Kollegen von smartsteuer.de/fintech, Björn und Kollegen, die haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, mittlerweile auch ein Office bezogen haben, nachdem sie über die ersten Jahre sehr nomadig gewohnt haben oder gearbeitet haben. Und smartsteuer.de/fintech für alle die halt nicht nur die Steuererklärung machen wollen, sondern auch im Rahmen der Steuererklärung als Fintech oder als Partner stattfinden wollen. Also smartsteuer.de/fintech. Und jetzt nochmal kurz der Spot von FinCompare.
Grüezi, mein Name ist Stefan Frey und ich bin Firmenkundenberater bei FinCompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. FinCompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen, www.fincompare.de.
Jochen, wie fandest du den Spot?
Grüezi. Super.
Super. Also wir haben ein paar News zusammengestellt aus den letzten Wochen, die wir kurz kommentieren wollen, manchmal vielleicht auch etwas länger kommentieren wollen. Und dann habe ich mir vorhin, ich bin lange mit dem Zug gefahren heute, nochmal die Mühe ist übertrieben, habe ich auf Twitter kurz gefragt, dass wir heute einen Podcast machen und habe die Crowd nochmal nach Themen gefragt, die wir nochmal kommentieren wollen, die sie uns in den Mund legen wollen. Und da sind nochmal so 5, 6 Sachen hochgekommen. Witzigerweise bis auf eins eigentlich keines der Themen, die wir vorher auf der Agenda hatten. Und teilweise auch Themen, die weniger News sind, sondern eigentlich eher so eine, wie soll man sagen, fast schon eine Einordnung darstellen und die wir uns vielleicht irgendwie auch nochmal für die Zukunft sonst nochmal länger vornehmen können. Ne? Gut, fangen wir an. Libra. Ein Thema, was dich wahrscheinlich aus deiner Hauptrolle heraus, weil es halt Blockchain-basierend Diskussionen sind, wahrscheinlich viel mehr betrifft oder jedenfalls du viel mehr Ahnung davon hast als viele andere von uns. Was sagst du momentan, was da passiert ist? Also wir haben das Thema ja zwar schon eingeordnet, aber jetzt gab es ja in den letzten 10 Tagen eine ganze Menge an News dazu, ne?
Ja, also erstmal, wir haben ja einen Podcast dazu gemacht und wir haben ja auch den Blockchain-Podcast von dem Kollegen Alexander, dessen Nachnamen nicht weiß, von der Uni St. Gallen, ja. Der sich ja darauf spezialisiert hat, also diejenigen, die ganz tief in das Thema Libra reingehen wollen, Verweis auf den anderen Podcast setzen wir am besten in die Shownotes, weil mir der Nachname jetzt gerade nicht anfällt. Ich bin ja ein großer ein großer Fan von Libra, weil es für mich die erste mögliche Krypto-Payment, Blockchain-Payment-Lösung sein könnte oder kann, die abheben könnte. Und das Ganze, als ich das erstmal dann angeschaut habe, hat mich so ein bisschen an so PayPal ganz am Anfang erinnert, wo ich das ungläubig angeschaut habe und gedacht habe, so, boah, das kann echt was werden. Also in der Kombination, mit denen die dahinter stecken, in der Kombination, wie es aufgesetzt ist, als Stablecoin etc. etc. Super. Jetzt gab es ja gleich sofort den regulatorischen Druck und jetzt sind ja auch einige rausgegangen. Mastercard, Visa, PayPal ist raus und ich glaube Stripe auch. Stripe war das Interessante, weil Stripe oder irgendjemand von Stripe, ich weiß gar nicht wer, hat einen Brief bei Twitter gepostet vom, keine Ahnung, Finanzministerium, vom amerikanischen Finanzministerium.
Ich weiß gar nicht mehr von
denen. Ich glaube, es waren Senatoren, die das Thema hochgenommen haben. Oder
also irgendein wichtiger Politiker.
Aus dem Finanzausschuss. Ja.
Der mehr oder weniger freundlich signalisiert hat, hört mal zu, Leute, da sind noch so viele Fragen offen. Und wenn ihr die von Facebook nicht beantworten könnt, dann würden wir euch doch wirklich, wirklich, wirklich nahelegen, aus dem Thema auszusteigen. Also ein unglaublicher politischer Druck auf das Thema und ich glaube, da wird auch Libra auch mehr gemacht, als es tatsächlich ist.
Vielleicht nochmal ganz kurz noch einen Hinweis, den ich daraus noch abgelesen habe. Wir würden euch ansonsten auch etwas genauer, wir würden genauer hinschauen bei dem, was ihr heute tut.
Genau. Also starker Tobak. Und jetzt haben wir natürlich zu Recht gesagt, na komm, wie groß ist Libra, wie groß ist unser Investment Libra und gehen wir erst nochmal raus.
Meinst du, das ist das, genau was du gerade so zwischen den Tönen, zwischen den Zeilen oder mit einem Wort gesagt hast, erstmal wieder raus? Gehen wir nochmal raus? Ist es das?
Also ich glaube, wäre ich jetzt auf der Seite von Stripe, ich würde jetzt erstmal sagen, komm, ich nehme mal den Druck raus und gehe erstmal raus, bleib aber dann trotzdem dem ganzen Thema gewogen und in dem Moment, wo auch die regulatorischen Probleme gelöst sind, und ich glaube, das ist das größte Problem, was David Marcus jetzt damit machen muss oder die Libra Association machen muss, draußen rumrennen und mit den Regulatoren die Probleme adressieren und inhaltlich und regulatorisch lösen, dass dann dieser Druck raus ist. Die grundlegende Frage, die ich bei mir stelle, ist, kann man den Druck, der ja primär auch kommt, weil das Ganze von Facebook ist und natürlich da auch in der Vergangenheit ziemlich viel Porzellan zerschlagen wurde, kann man den Druck überhaupt eliminieren? Oder bleibt der, weil Facebook dahinter steht?
Hast du das Gefühl, dass die im ersten Wurf das Thema ganz bewusst, natürlich hat David Marcus wahrscheinlich da einen grandiosen Job mit seinen ganzen Leuten gemacht und wenn man das so sieht, du kennst ja eine ganze Menge auch alte PayPaler, sieht man ja, dass eine Libra Association eine ganze Menge auch aus dem alten PayPal-Netzwerk drin ist. Meinst du, die haben ganz bewusst diese große Gruppe geschaffen und dann den Ball hochgeworfen und geguckt, was passiert und sind selber überrascht, ob der ja dann doch relativ harten Resonanz?
Ich glaube, sie sind überrascht oder haben es unterschätzt über die Resonanz, weil es von Facebook kommt. Kann man zwei Möglichkeiten sehen. Nummer eins kommt von Facebook und Facebook hat natürlich in der Vergangenheit auch durch den US-Wahlkampf sehr viel Porzellan zerschlagen, was sie auch nicht mehr gekittet haben. Und gleichzeitig durch die sehr namhaften Teilnehmer, die ganz am Anfang schon dabei waren, hat natürlich jeder, der auch nur einen Hauch einer Ahnung hat, gesehen, oh shit, das kann wirklich was werden. Und in der Kombination, das kann wirklich was werden und natürlich auch dann auch ein neues, internationales, vielleicht sogar dominierendes Scheme etablieren. Und das
Scheme wird noch nicht mal das Problem, oder? Ist es nicht irgendwie ein bisschen mehr? Ist das nicht die Herausforderung? Weil Scheme, das ist ja irgendwie gar nicht so das Riesenthema.
Ja gut, ein bisschen mehr. Jetzt gehen wir mal in Details. Ein bisschen mehr nach dem Motto, ja, jetzt fällt die Wertschöpfung oder die Geldschöpfung weg und wir haben hier eine Parallelwährung. Da wird auch viel reininterpretiert, was aus meiner Sicht gar nicht richtig und gar nicht der Fall ist. Es wird nicht wirklich da eine Parallelwährung etabliert, sondern das letztendlich ist es in dem Moment, wo ich einfach Geld von A nach B überweise und in dem Libra-Wallet halte, ist das genau das Gleiche wie heute mit PayPal. Hat irgendjemand, als PayPal groß geworden ist, darüber sich Gedanken gemacht, dass da eine Parallelwährung entstehen könnte oder was mit dem Geld ist, was konstant in PayPal gehalten wird, wenn ich irgendwie aus einem Entwicklungsland Geld nach PayPal rein überweise? Nee, da wird mehr draus gemacht.
Aber ist der Unterschied nicht der? Aber ist der Unterschied nicht der, wenn ich einmal unterbrechen darf, ist der Unterschied nicht der, dass PayPal auf der grünen Wiese angefangen hat und die Libra Association mit den Playern, die dahinter sind und vor allen Dingen mit Facebook, mit der Masse an Mensch, eben nicht auf der grünen Wiese anfängt?
Ja klar, es hat von Anfang an eine sehr große Wahrscheinlichkeit, eine Relevanz zu bekommen. Und das ist natürlich die Gefahr, vor allem auch, wenn ich jetzt mal etwas böse wäre, wenn ich mir anschaue, was aus Sicht der Banken und Finanzdienstleister, inklusive Mastercard, Visa, die bei Libra dabei ist, in den letzten 3-4 Jahren an Blockchain-Projekten wirklich gekommen ist, außerhalb von irgendwelchen kleinen Piloten und Konferenzbeiträgen, wo man sich auf die Schulter klopft, dass man jetzt innerhalb von einer Sekunde Geld im Pilotstadium, Geld von einer deutschen Bank nach einer kanadischen Bank überweist, aber nett. Aber wenn man das anschaut, da ist nichts gekommen. Plötzlich kommt aber ein Facebook mit einer Armada von marktrelevanten Anbietern, Milliarden Kunden hinten dran, die sowas machen können. Und da hat man natürlich sofort die Angst, dass das wirklich relevant sein könnte.
Also ist das, was du eigentlich sagst, dass PayPal, dass Facebook als Absender das Problem ist? Und wenn es nicht von Facebook gekommen wäre, wäre das Thema anders bewertet worden und möglicherweise nicht so hart beschossen worden?
Also ich glaube, das Problem 1 ist Facebook und das Problem 2 ist Amerika oder Dotcom, Silicon Valley Amerika. Wäre das eine vielleicht globalere Initiative, wo auch ein paar europäische Player, nennenswerte europäische Player dabei gewesen wären, wäre vielleicht der Angriffspunkt nicht so. Aber das, am Ende des Tages, glaube ich, ist David Marcus und Co., die wurden damit mit der Massivität des Pushbacks, glaube ich, komplett überrascht. Das hätte so niemand erwartet, auch ich habe das nicht erwartet, wie stark das von vornherein, inklusive G7-Finanzminister-Statement, wie stark von vornherein das beschossen wurde. Und Facebook Nummer 1, ja. Und das Nummer 2 dann natürlich eine Dotcom-Initiative, wo man natürlich ohnehin jetzt schon sieht, wie abhängig die Welt von den amerikanischen Silicon Valley-Dotcom-Unternehmen ist.
Ich war ja gerade im Urlaub und habe gerade das Edward Snowden-Buch gelesen. Ich möchte gar nicht mehr darüber nachdenken, was das alles bedeutet. Das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Dimension. Okay, also das sagst du, das Thema ist nicht tot, aber das Thema ist gerade erstmal mit einem harten Pushback versehen worden, ein Stück weit zurückgeworfen worden. Wie wir ja sehen, David Marcus kämpft ja auch in den ganzen Ausschüssen des Senats und sowas immer wieder und stellt es vor. Und ich glaube, es war jetzt auch letzte Woche die letzte Libra-Sitzung. Und da sind, glaube ich, auch die Vorsitzenden gewählt worden oder wie so ein Beirat gewählt worden von den Unternehmen, die jetzt noch dabei sind. Also das Thema ist nicht vorbei, sondern es geht weiter. Das ist auch deine Einschätzung. Und wir lassen uns mal überraschen, wer dann möglicherweise in der zweiten Runde dann doch wieder dazukommt oder möglicherweise in der dritten Runde dazukommt, was jetzt passiert. Ja,
ja. Ja.
Gut, dann lass uns mal auf ein viel, viel kleineres Thema kommen, in Deutschland aber mindestens genauso präsent. Was ist denn bei der Commerzbank und bei der Comdirect los?
Ja, die Commerzbank hat offensichtlich festgestellt, dass ihre Strategie, sich entweder an die Deutsche Bank zu verkaufen oder von steigenden Zinsen, nicht funktioniert.
Oder Sparkassen zu kaufen.
Ja gut, das ist dann das Nächste, genau. Wobei die Commerzbank ja von der Shareholder-Struktur ja so eine halbe Sparkasse oder eine Viertelsparkasse ist. Da ist ja nichts.
Naja, immerhin, also der Staat ist bei der Sparkasse nicht beteiligt, sondern nur die Kommunen.
Ja gut, aber öffentliche Hand. Hast du recht. Insofern hat halt nicht funktioniert. Also man ist sich fast ein bisschen vorhersehbar. Und was machen sie? Sie verkaufen den Digitalisierungsstern, die M-Bank, in Polen, ehemalige Prebank.
Die sie vor 2 Jahren noch nach Deutschland bringen wollten, ne?
die sie noch erst nach Deutschland bringen wollten. Dann haben sie irgendwie ihr Copernicus-Ding gemacht, quasi dann doch nicht die Bank nach Deutschland bringen, sondern quasi N26-Klonen bauen. Da arbeiten angeblich alleine 150 Accenture-Berater parallel bei der Commerzbank, was dann alles eingestampft wurde. Und und jetzt hat man entschieden, die die Comdirect-Bank in die Commerzbank zu integrieren.
Wir haben das, glaube ich, beide kommentiert, ne? Der erste Gedanke, der bei dir wahrscheinlich genauso da war wie bei mir, war der, dass man eigentlich doch darüber nachdenken müsste, ob man in einer immer digitaleren Welt und auch gerade im Bankenumfeld, wo die Banken immer digitaler werden müssen, doch darüber nachdenken müsste, ob jetzt nicht der Digitalarm eigentlich der Aufnehmende sein sollte. Heißt, Comdirect als neues Muttertier sozusagen, ja, und die Commerzbank daran aufgeht. Ja. Das ist ja sozusagen immer so ein bisschen aus der Retail-Brille und aus unserer Brille vielleicht so ein bisschen heraus. Du hast ja noch viel weniger als ich. Glaubst du, dass es deshalb nicht geht, weil einfach in der Commerzbank noch viel, viel mehr anderes Geschäft stattfindet, was wir nicht so im Blick haben und wir zu reduziert auf das Thema Brokerage und Girokonten und sowas gucken und deshalb die Commerzbank mehr, die Comdirect mehr in der führenden Rolle gesehen hätten? Oder ist es einfach so, dass es einfach so eine Historie ist, dass man einfach sagt, die Mutter kann nicht, oder die Tochter so rum, die Tochter kann nicht die Mutter übernehmen?
Gut, da gibt es natürlich sehr viel Politik und Egos etc. Und natürlich ist das Firmenkundengeschäft von der Commerzbank null gecovert von der Comdirect. Und ob man jetzt die Marke A oder Marke B nimmt, ist doch am Ende des Tages auch völlig egal. Ich glaube, viel relevanter ist, wie die Prozesse und die Strukturen sind. Und das ist das, wo ich sofort gezuckt habe, weil die Comdirect ist halt eine Digitalbank mit Digitalprozessen. Es sind keine Filialprozesse, wo es dann ein digitales Frontend gibt, sondern es sind Direktbank-Digitalprozesse mit einem Online-Frontend. Und die Gefahr, die ich jetzt sehe, ist durch die Integration der Comdirect in die Commerzbank, dass die ohnehin alten Legacy-filialorientierten Prozesse plötzlich auf die Comdirect draufgestülpt werden und man letztendlich statt die Commerzbank zu digitalisieren, die Comdirect-Bank und deren Kunden vor allem, weil am Ende des Tages darum geht es ja, warum bin ich Kunde bei der Comdirect und nicht bei der Commerzbank? Ich habe mich ja da explizit für entschieden, nicht in die Commerzbank zu gehen, sondern in Comdirect, dass die Prozesse für die Kunden eben zurückgerudert werden oder zurück abgewickelt werden auf filialorientierte Prozesse. Und wir wissen es ja bei den Volksbanken und Sparkassen, auch wenn die sehr viel machen in Digitalisierung, sie fassen die originären Filialprozesse, also sprich, dass die Filiale was initiieren muss, dass Kommunikation über die Filiale läuft, gar nicht an. Und das sehe ich im Moment als große Gefahr aus Sicht der Commerzbank, dass da die Comdirect so integriert wird, dass die Legacy-Prozesse gewinnen und nicht die innovativen Comdirect-Prozesse.
Hart, ne? Wenn man sich das so überlegt, dass da eigentlich ein Asset gar nicht so weit von mir jetzt hier entfernt in Quickborn sitzt und das wird jetzt in die Commerzbank reingepackt, wo man das Gefühl hat, dass die, gut, nachdem der Staat sie gerettet hat, eigentlich vermeintlich auf einem ganz guten Weg unterwegs war mit Neukundengewinnungen und große Sponsorship beim Fußball und so weiter. Und auch Kunden gewonnen hat und immer wieder auch davon gesprochen hat, jetzt ein Softwareunternehmen zu werden. Und jetzt geht es dahin, dass man versucht, diese sehr digitale Bank, die ist mittlerweile seit wann gibt es die Comdirect? 20 Jahre? Länger wahrscheinlich.
Länger. Ne? Die ist ja auch
25 Jahre.
Online-Brokern gewesen.
Dass man die jetzt rein integriert und im Grunde genommen diesen sehr innovativen und sehr digitalen Zweig möglicherweise erstickt, oder?
Ja, das ist die Gefahr. Gut, jetzt sind wir nicht für die Integration zuständig und wer weiß, was da hinten alles noch an Plänen existiert und was dann, ob dann die wirklich guten Prozesse übernommen werden, das werden wir dann alles sehen. Ich habe da meine eigene Meinung, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, auch aus Rücksicht auf den einen oder anderen Shareholder.
Gut, dann lassen wir das mal so stehen, dass wir uns lass uns mal überraschen, was da passiert und wann auch das, was wir in der digitalen Welt heute von der Comdirect ja auch immer wieder schätzen, sehen, die ganzen Fintech-Studien, den Block Award und alle möglichen Dinge, ob das überlebt, ob das möglicherweise anders gemacht wird. Klar, die Commerzbank hat ja auch eine ganze Menge Sachen gemacht. Ne? Also ich glaube, so der Commerzventure zum Beispiel ist, glaube ich, so was man jedenfalls sieht an Investments, super erfolgreich unterwegs. Der Mining-Inkubator hat ganz, ganz viele Investments gemacht. Also man kann denen ja nicht vorwerfen, dass da nicht viele, viele Dinge auch ausprobiert worden sind, gemacht worden sind und dass man halt auch Dinge tut und dass man auch Netzwerke aufgebaut hat, ne, mit dem, wie ist es nochmal, Between the Towers und alles Mögliche. Also ich glaube, die Ansätze sind auf jeden Fall irgendwie alle da. Mal sehen, was jetzt daraus wird mit der Comdirect gemeinsam.
Großes Veto. Also ja, die Commerzbank hat einen sensationellen Job gemacht mit Commerz Ventures, mit Mining Gobardo, mit Between the Towers. Alles super. Vermutlich auch die meisten Investments gemacht von allen Banken. Glaube ich auch damit davon sehr viel gelernt. Alles super.
Aber in die Bank hinein nichts.
Ne? Genau. Hat es die Bank, das Bankprodukt, das Girokonto, auch nur einen Millimeter besser digitalisiert? Also das beste Beispiel ist immer noch Genie, bei der Comdirect integriert, bei gefühlt jeder anderen Bank, der in Deutschland integriert, bei der Commerzbank nicht. Und es geht nicht darum, schön zu investieren und selbst wenn Commerz Ventures und Mining Inkubator das nächste Unicorn generieren, vielleicht merkt man das dann in der Bilanz von der Commerzbank. Aber am Ende des Tages geht es darum, die Produkte zu digitalisieren, die Prozesse zu digitalisieren. Ja, und da bringen die Investments nicht so sehr viel.
Da bin ich bei dir. Und gleichzeitig muss ich sagen, auch da gebe ich mal ein Veto, weil wir immer wieder auch gesagt haben, Jungs investiert und Jungs und Mädels investiert und guckt euch das an und lernt da draus. Und ja, du hast recht, momentan scheint die Lernkurve in die Produkte hinein noch nicht wirklich so groß gewesen zu sein. Aber es wäre, glaube ich, dann trotzdem falsch gewesen, das andere nicht zu tun.
Genau.
Also das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Also das muss man, glaube ich, sagen. Also da einfach total Chapeau, was die Kollegen da gemacht haben und welchen Mut sie halt auch zu dem Zeitpunkt hatten, als viele andere noch gar nicht über das Thema Investitionen in den Bereich nachgedacht haben und diese Netzwerke aufgebaut haben, hat man mit dem Between the Towers, haben die auf jeden Fall echt einen Vorreiterjob gemacht.
Absolut.
Aber lass uns echt mal.
Genau.
Ja, und auch die Comdirect hat das ja lange Zeit gemacht, schon mit den Barcamps, die sie gemacht haben. Da waren sie auch echt immer absolute Vorreiter. Aber da gebe ich dir auch recht. Die Fintech-Kooperation, da waren sie auch sehr, sehr früh dabei. Aber letztendlich hat man auch manchmal das Gefühl gehabt, dass das ein oder andere dann gut angefangen, aber dann irgendwie dann doch nicht so richtig geil war. Also Trade Republic ist für mich eines der besten Beispiele, die damals auf dem Hackathon gewonnen haben, mit der Comdirect eine lange Kooperation, große Kooperation vorgestellt haben, gestartet haben und dann irgendwie am langen Arm verhungert sind und dann sich andere Partner suchen mussten. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da kann man wahrscheinlich irgendwie viele, viele Dinge mal durchgehen. Aber ja. Lassen wir mal da stehen. Ne? Also wir lassen uns überraschen, was da kommt.
Ja.
Lass uns auf ein Thema gehen, was auch in der Presse in den letzten Tagen und letzten Wochen immer wieder hochgekommen ist, das Thema PSD2. Lass uns das unterteilen nach Payment und nach Banking. Ich glaube, beim Payment ist es relativ einfach. Ne? Also das Thema Strong Customer Identification kam ja hoch. Dann gab es das klare Signal aus Bonn von der BaFin zu sagen, hey, wir setzen das Thema aus bei den Kreditkartenzahlungen, also im gesamten E-Commerce setzen wir das aus und jetzt gab es, glaube ich, auch eine EBA-Opinion, dass man das noch 6 Monate aussetzen kann und dann muss man halt das Thema Strong Customer Identification machen. Das ist relativ klar jetzt, ne? Das hat sich einigermaßen geregelt, oder wie ist dein Eindruck?
Ja, ist geregelt. Es kommt ja dann irgendwie die Frist ja irgendwie bis Ende nächsten Jahres, dass tatsächlich jede Transaktion stark authentifiziert werden muss. Ich sehe das teilweise auch ein bisschen anders als der ein oder andere Kollege aus den Banken. Ich finde das gar nicht so schlecht. Und natürlich ist die Umsetzung oder die angefangene Umsetzung jetzt nicht so rund gewesen und natürlich gibt es dann auch vielleicht Conversion-Abbrüche. Aber jetzt kann man davon ausgehen, dass wir bis Ende nächsten Jahres das einigermaßen hinbekommen als Industrie. Und ich glaube, der Fokus sollte viel mehr darauf sein, jetzt nicht irgendwie, wie der ein oder andere Banker selbst auch macht, nach dem Motto, die böse Regulierung hat uns da irgendwie einen Mist eingebrockt. Die Regulierung ist da, aber am Ende des Tages für die Umsetzung der Regulierung, wie eine starke Authentifikation gemacht wird, wie benutzerfreundlich das für den Kunden ist, das wird nicht vorgeschrieben. Und da kann man sich differenzieren. Und da sind viele Dinge, und da sind wir schon fast wieder im Banking, teilweise sehr grauenhaft.
Wenn man den Schwenk machen möchte,
ein Punkt. Du hast gerade eben schon wieder getrennt zwischen Payment und Banking. Und das ist ein Thema, was ich seit Jahren, fast Jahrzehnten, seitdem ich in der Industrie bin, nicht verstehe. Ich komme immer aus der Payment-Welt und wir haben auch immer schon mit 3D Secure, das habe ich irgendwie 2001 oder so mit Mastercard Secure Code 2002 pilotiert. Wir haben immer den Banken gesprochen, so liebe Leute, versucht doch, eure Authentifikation fürs Kartengeschäft mit der Authentifikation im Banking zu verbinden. Warum verschiedene Welten, warum verschiedene Silos? Jetzt sind wir trotz PSD2 so weit, dass diese Silos immer noch weiterleben. Und das ist das, wo ich mir auch in meine Kopf greife und so, wie kann das denn sein? So, jetzt können wir zum Banking gehen.
Ja, hast du völlig recht. Und in der Tat ist es ja auch etwas, was wir in Artikeln und auch hier im Podcast immer wieder auch beschreiben, dass diese Welten mehr und mehr zusammengehen. Und ich versuche es deshalb immer noch ein bisschen bei der PSD2 zu unterteilen, weil viele Leute mit einem großen Hammer auf das Thema draufschlagen und dann trotzdem nicht unterschieden haben zwischen den ja dann doch etwas unterschiedlichen Umsetzungen, Bereichen. Deshalb habe ich gerade gesagt, lass uns das unterscheiden zwischen Payment und Banking. Und du hast recht, wenn man das konsequent aus der User Brille betrachtet, sollte das vielmehr eins sein und sollte sich gar nicht so beschissen anfühlen, wie es sich momentan vor allen Dingen, weil Payment ja erstmal ausgesetzt ist, in der Banking-Welt für viele, viele Menschen anfühlt. Wie sind denn deine Erfahrungen beim Thema Banking und den PSD2-Erfahrungen?
Ja, also auch da nochmal unterschieden zwischen der API PSD2 und der Authentifikation PSD2. Also Authentifikation PSD2, okay, also ich habe jetzt halt ein paar mehr Apps auf meinem auf meinem iPhone. Statt die M-Tanz mache ich irgendwie diese Fototanz.
Ja, ich bin hochgradig genervt, weil ich halt für meine Kinder auch sowas wie das Girokonto mit abfrage und all den ganzen Kram. Und es geht nicht mehr, weil plötzlich das Device-Binding bei den Kindern stattfindet, weil ich irgendwie noch eine Fototanz auf dem Kinderhandy abfotografieren soll. Es ist einfach echt fuck. Für diese ganzen blöden, einfach nur einmal Kontostandsabfragen, jedes Mal einen blöden SCA eingeben zu müssen bei bestimmten Banken. Das macht mich wahnsinnig.
Genau, also das ist nämlich das Nächste. Also jetzt nur für meine zwei, drei Banken, wo ich bin, ist es okay. Aber wenn wir jetzt ein bisschen weitergehen und sagen, wir machen Multibanking und die tatsächliche Idee von PSD2, nämlich Kontoinformationsdienstleistung und Payment Initiation Dienstleistung, das ist vollkommen in die Grütze gegangen. Genauso wie du richtig sagst. Multibanking ist im Moment tot.
Tot würde ich noch nicht mal unbedingt sagen. Also du hast zum Beispiel Banken und da muss man einfach sagen, Volksbanken und Sparkassen haben das und eine Deutsche Bank und sowas haben sie echt ganz gut umgesetzt. Da ist es nicht tot, ne? Weil da hast du halt diesen 90-Tage-Token, der da halt vergeben wird und dann musst du halt einmal eine SCA eingeben, dann kannst du 90 Tage aufs Konto zugreifen. Das ist irgendwie gar nicht so schlecht gelöst, aber teilweise einfach in den eigenen Apps der Banken, also wirklich Comdirect ist für mich da ein Beispiel, wo ich mit dem Handy was abfragen soll und dann soll ich halt eine M-TAN fotografieren. Wie soll ich das machen?
Da habe ich über die Comdirect TAN-App und da geht es von der einen App in die anderen und wieder zurück und gut ist.
Ah, okay, bei mir funktioniert es nicht, aber vielleicht bin ich jetzt so dämlich dafür. Also es ist wirklich, also in Teilen bin ich wirklich echt frustriert gewesen, aber möglicherweise lag es dann auch daran, dass die Konten von den Kindern waren, die dann halt nicht mit meinem
Geld waren. Ja, das kann sein. Ja, ne? Ja. Also das war, dieses Multibanking und also diese nicht singulär, ich bin Kunde und will auf mein Konto. Ich glaube, das ist okay. Es könnte besser sein, aber ist okay. Aber alles, was darüber hinausgeht, also Multibanking, Verfügung etc., das ist eine Herausforderung. Ja.
Wie konnte das passieren? Ich meine, da habe ich natürlich irgendwie auch einen Blick drauf. Aber was ist dein Blick darauf? Also wenn du so ein bisschen aus der Perspektive Kunde und Beobachter des Marktes drauf guckst, kannst du dir das erklären, wie das passieren konnte?
Aus meiner Sicht zwei Erklärungsgründe oder zwei Gründe. Grund Nummer eins ist, das ganze Projekt wurde von vielen halt als Regulierungsprojekt gemacht. Ich meine, PSD2 ist eine Regulierung, also wird halt irgendwie wie in der Vergangenheit bei vielen Regulierungssachen es regulierungsmäßig umgesetzt, also minimal Ding und das war's, statt sich hinzusetzen und von der Produktseite aus Kundensicht zu sagen, was hat es denn an Auswirkungen. Und angefangen von der Harmonisierung im Payment und Banking, eine einheitliche Authentifikation, über eine Überlegung, wenn ich das denn schon mache, warum mache ich es nur für Girokonten und nicht für alles? Und das ist dann der zweite eigentliche Grund, die Tatsache, dass es eben nicht nur als Regulierungsprojekt gedacht wurde, sondern von vornherein, so hat man zumindest auch viele Statements immer wieder gehört, als Verhinderungsprojekt. Also ich will das alles nicht. Ich will die Datenräuber, wie der Geschäftsführer vom Bankverband gesagt hat. Ich will die Datenräuber gar nicht bei mir auf die Daten schauen lassen. Und deswegen versuche ich es für die Datenräuber so schwierig wie möglich zu machen. Dass vielleicht auch bewusst deren Geschäftsmodell nicht mehr so funktioniert, etc. etc. So, und in dieser Melange, als nicht vom Kunden gedacht, nur minimal umgesetzt und noch immer so versucht, das gescheiterte Lobbying dann doch nochmal irgendwie so halb durchzusetzen, das hat dann dazu geführt, wo wir dann jetzt sind, dass dann halt selbst die BaFin einschreiten muss.
Ja, da gab es letzte Woche eine Verlautbarung, ne? Also von meinen Ex-Kollegen bei mittlerweile FinLib Connect, also früher Figo und Fintech Systems und Klarna und FinAPI, die jetzt zusammengesessen haben mit den Bankenverbänden und sich auf ein gemeinsames Statement geeinigt haben. Also man konnte fast lesen, wie schmerzvoll das, glaube ich, teilweise für alle war, dieses zu verabschieden.
Du bist ja da bei dem Thema viel, viel enger drin. Du hast ja auch lange jetzt mitbegleitet. Wie siehst du das denn? Was sind das aus deiner Sicht die Probleme, die dazu geführt haben, dass wir jetzt so sind, wie wir sind?
Naja, es gab eine lange Zeit etwas Unklarheit über das Thema SCA und irgendwann, kurz bevor dann irgendwann die berühmten RTS dann wirklich auch live gehen sollten, gab es dann nochmal eine Verlautbarung von der EBA, dass man das ganze Thema halt etwas härter sieht, als man das vorher gedacht hat oder viele das interpretiert haben. Und in der Tat ist es dann so gekommen, dass die eine oder andere Bank gerade in Deutschland davon überrascht war und dann erstmal gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie umsetzen, wir müssen compliant werden und aus dem wir müssen compliant werden, dann natürlich erstmal darüber nachgedacht hat, wie können wir es in unseren eigenen Apps bestmöglich für den Kunden umsetzen, richtig gedacht, ne? Natürlich erstmal die größte Zielgruppe, nämlich die Nutzer der eigenen Lösungen. Und insofern merken wir, glaube ich, jetzt, dass sowohl eine DKB, eine Deutsche Bank, eine Commerzbank und eine Sparkasse und sowas in ihren eigenen Apps eigentlich ganz gut funktionieren. Mhm. Aber wir hatten halt eine Historie. Und die Historie bestand aus sowas wie Multibanking, wie du es beschrieben hast, oder halt aus sowas wie einer Datev oder sowas wie einer Lexware, wo du halt auch deine Konten mit verbinden konntest. Und diese Lösungen sind halt durch die Umsetzung, wie sie dann gekommen ist, in Teilen ein bisschen abgehangen worden. Und wahrscheinlich auch völlig natürlich, dass man erstmal darüber nachgedacht hat, wie kriege ich meine eigenen Lösungen vernünftig gelöst und nicht darüber nachgedacht hat, wie können meine Kunden auch in Lösungen von Dritten vernünftig arbeiten. Das hat man dann irgendwo noch so versucht hinzubekommen, aber halt nicht mit dem absoluten Fokus. Und das ist halt diese Historie, die wir in Deutschland hatten, eben genau diesen TPP-Zugriff auf die Konten, also dass du als Kunde, ich als Kunde unsere Bankdaten halt auch die ganze Zeit schon in Fremddiensten nutzen konnten, ist halt etwas Einmaliges in Europa. Und das hat jemand bei der EBA nie im Blick gehabt. Und leider haben wir diese Situation nie vernünftig diskutiert auf der Ebene der Banken, der TPPs, der Multi-TPPs und auch einer BaFin und möglicherweise anderen Regulatoren oder Regulatoren, das ist falsch, die BaFin ist der Regulator, aber Gesetzgebern. Also man hat immer gesagt, okay, das und das muss gemacht werden. Und man hat es eher auf der europäischen Ebene gesehen. Und europaweit, das muss man dann sagen, ist es ja eigentlich für alle erstmal ein Gewinn, was da gerade passiert ist. Nur wir in Deutschland sind halt in Teilen einfach ein bisschen verschieden beiden getreten, weil die Lösungen, die wir halt seit 20 Jahren, 10 Jahren, 5 Jahren auf dem Markt hatten, plötzlich nicht mehr so funktionierten, wie wir es gewohnt waren. Und das ist, glaube ich, jetzt die Kunst, dass wir leider diesen Vorsprung, den wir hatten in Use Cases und auch in Businessmodellen, die teilweise darauf aufgebaut worden sind, nicht genutzt haben, sondern uns halt eher dem Compliant-Thema genähert haben, bedingt durch kurze Umsetzungsfristen, bedingt durch etwas merkwürdige Auslegungen oder merkwürdige Opinion der EBA, die dann zu Aktionismus in Deutschland geführt hat. Und das hat dazu geführt, dass wir halt momentan dummerweise halt das, was wir alle gehofft haben, dass da halt gute Lösungen entstehen, so in der Form halt teilweise noch nicht haben. Ich bin dann nicht so skeptisch, dass sich das wieder ändert, dass wir da halt auch auf einen vernünftigen Weg kommen und dieses Schreiben oder diese, wie nennt man das, Stellungnahme war es, glaube ich, ne, die da von der BaFin initiiert, also das ist ja auch echt, muss man sagen, hart, ne? Eine BaFin sagt, kommt alle an den Tisch und wir einigen uns auf ein gemeinsames Statement. Da muss man eigentlich sagen, das ist ja lächerlich eigentlich. Eigentlich müsste die Industrie ja eigentlich der Treiber von sowas sein und nicht der Regulator. Ne?
Ja, gut, also die Industrie sagen, oder Teilindustrie war ja überrascht, dass die BaFin überhaupt was gesagt hat.
Naja, aber mal ganz im Ernst. Also muss man schon sagen, also Chapeau und Hut ab vor, ich glaube, Herrn Rösler heißt er, glaube ich.
Ja, ne? ja.
Also grandios zu sagen, so hey, wir haben hier echt eine Chance am Vorsprung. Das war, glaube ich, auch in dem Statement jetzt drin. Lass uns diesen Vorsprung, den wir in Deutschland hatten, vielleicht haben wir noch ein bisschen, auch wirklich nutzen und lass uns Vorreiter sein. Lass uns nicht immer auf Europa gucken an der Stelle, sondern lass uns da halt mehr tun und mehr machen, gemeinsam mehr machen, als halt in der Regulatorik so vorgegeben ist.
Ja.
Und diesen Konsens hätten wir halt vor 3 Jahren haben sollen und hätten gemeinsam in die Richtung laufen sollen, dann wären wir nicht vor dieses in das Problem reingelaufen. Wir hatten ja auch einen langen Podcast hier auch mit Stefan und Cornelia zu. Stefan von Fintech Systems und Cornelia von Xfigo und jetzt Findi Connect. Da haben wir das ja alles mal nochmal aufgedröselt. Und dummerweise viele Dinge, die wir in den letzten 2 Jahren ja immer wieder auch angesprochen haben und wo vielleicht viele Leute gesagt haben, hä, worüber reden die denn da, sind ja genauso eingetreten. Ja, also genau dieses Thema Vorsprung nicht genutzt, weniger Daten, sozusagen die Convenience schlechter gemacht. All das ist eingetreten. Hätte man anders machen können, ja.
Wir haben gerade eben im Vorgespräch, das habt ihr, liebe Hörer, nicht mitbekommen, über Portugal gesprochen, weil der André gerade aus dem Urlaub aus Portugal kam. Und wir von TraxPay haben in Portugal eine kleine Tochtergesellschaft gegründet für Entwicklung, weil es günstig ist, dort Entwickler zu gewinnen. Also jetzt nicht vom Gehalt, das auch, aber primär es schneller geht, Entwickler zu gewinnen. Mittlerweile hat es uns sogar Xing nachgemacht. Die haben es auch in Porto ein Office aufgemacht, auch ein Development Office. Und ich bin nebenher Geschäftsführer von dieser Entity in Portugal und habe natürlich Banking-Zugang. So, und jetzt das Interessanteste war, ich habe natürlich jetzt im Rahmen des PSD2-Themas mir angeschaut, wie löst denn die portugiesische Bank das Thema starke Authentifikation? und wie compliant ist sie denn? Das ist eine der größten portugiesischen Banken, ich möchte den Namen nicht sagen, aber sehr erstaunlich. Also erstmal ein Login, hat sich nichts getan. Das ist der gleiche Benutzername, Passwort-Login, wie ich schon immer hatte. Keinerlei starke Authentifikation, nix. Also Online-Banking, Benutzername, Passwort, ich bin drin. Und es war auch nie jetzt irgendwie, dass man mal einen Token abfragt und es dann für 90 Tage gilt. Nein, Benutzername, Passwort, drin. Das Einzige, was sie umgestellt haben, war, ich hatte früher so eine Art Code-Liste. Also da haben sie dann gesagt, nimm die Zahl, die bei 14 steht und nimm die Zahl, die bei 18 steht und die fasse zusammen und tu das als quasi TAN eingeben. Diese komische Liste wurde ersetzt durch eine M-TAN. Das war die einzige Neuerung. Also aus Sicht jetzt eines Nutzers eines portugiesischen Bankkontos ist der Status nach der PSD2 identisch wie der Status in Deutschland vor der PSD2. Und das finde ich dann doch kurios. Und ich glaube jetzt nicht, wie gesagt, das ist eine der größten Banken in Portugal, dass die non-compliant sind. Und in dem Kontext frage ich mich halt immer noch so, ja, sind wir dann teilweise vielleicht auch wieder ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen? Sind wir wieder zu deutsch? Oder was machen die Portugiesen anders? Haben die einen anderen Regulierer? Also ich finde das in diesem Kontext mal jetzt zu schauen, wie das die Portugiesen geändert haben oder umgesetzt haben, sehr spannend.
Ja, absolut. Ich glaube, das wird auch ein Thema sein, was uns noch in den nächsten 1-2 Jahren weiterhin beschäftigen wird, wie das auch in Europa umgesetzt wird und ob das auch einen europäischen Innovationsschub bringen wird und ob möglicherweise dann auch der ein oder andere europäische Player auch daraus entsteht. Es wird echt nochmal interessant werden. Also ich hoffe wirklich, dass nochmal zurück auf das Spitzengespräch, was ja stattgefunden hat, dass dieses sag mal, rütteln durch die BaFin an allen Marktteilnehmern und sagt bewusst an allen, ne? Weil das geht nicht irgendwie, ich will da auch gar kein Fingerpointing zu Banken machen oder zu Fintechs machen, sondern außer, dass ich sage, BaFin, Chapeau, also da mache ich ein Fingerpointing, ja, im Sinne von großartig hin.
Ja.
Alle anderen, das muss zusammen geschehen und das kann zusammen geschehen, das hätte auch schon vor langer Zeit zusammen geschehen können und jetzt muss man einfach aufhören, dieses Thema weiterhin als Kampf gegeneinander zu sehen, sondern man muss wirklich vernünftige Lösungen bauen und diesen Vorsprung nutzen und da hoffe ich wirklich sehr stark drauf und dran, dass man da halt einen vernünftigen Schulterschluss hinbekommt.
Jochen, lass uns... Ich glaube, das ist mal verbunden, nochmal letzter Punkt, ich glaube, verbunden auch mit dem Mindset-Wechsel von so ein paar Hardcore-Menschen, die halt dann immer noch die Fintechs als die Bösen sehen und die Datenräuber. Und wenn das erstmal weg ist, dass man das eben nicht als das sind die Feinde, sondern die können auch Zusatzgeschäft generieren, wenn das mal passiert, dann ist alles andere dann, glaube ich, einfach.
Lass uns mal kurz auf das Thema Fundings gucken. Darüber haben wir ganz am Anfang, als wir mit den Podcasts mal angefangen haben, sehr häufig gesprochen. Das ist ein bisschen weniger geworden. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass weniger Fintechs mittlerweile entstehen, weil wir nicht mehr diesen Lemming-Effekt der ganzen VCs haben, dass plötzlich jede Woche irgendwas gefundet wird. Die Runden werden größer, aber trotzdem gibt es auch in den letzten Wochen noch mal eine ganze Menge an Informationen oder an Fundings, an Secondaries und dergleichen. Lass uns auf ein paar gucken. Das eine oder andere ist ja schon etwas länger unterwegs. Crossland kennst du auch, ne?
Ja. Da ist erst Finlieb eingestiegen, was mich wunderte. Und zeitgleich, weil es ja letztendlich ein Weggehen vom klassischen Company Builder Kontext war. Und dann ist jetzt die Santander Bank eingestiegen. Und wir haben eine relativ große Runde gefahren, also beeindruckend. Ja,
35 Millionen, glaube ich.
Ja.
Ein bisschen Secondaries, glaube ich, dabei gehabt. Ne? Ein paar Leute sind, glaube ich, rausgegangen, die halt am Anfang dabei waren. Also, glaube ich auch, das ist Verbriefung, ne? Verbriefung von
ja.
Lieferungen und damit dann Working Capital, was zur Verfügung gestellt wird. Ne?
Ja, die haben ein SPV, ein Special Purpose Vehicle und können da diverse Dinge verbriefen und dann als Notes weiterverkaufen. Ist jetzt... böse wäre, jetzt frage ich mich, wie ein SPV, ein Start-SPV, was jede Bank anbietet, zu so einer hohen Bewertung führt. Da kenne ich das Geschäft im Detail auch nicht gut genug. Aber offensichtlich ist da ein großes Volumen dahinter. Sonst hätten sie Finanzierung nicht bekommen.
Ja, Glückwunsch nach Berlin. Dann Fulfin. Kannte ich, habe ich, glaube ich, irgendwie nie so richtig wahrgenommen, aber ich glaube, die kommen aus dem Umfeld von PayOne, ne?
Ich höre den Namen jetzt gerade das erste
Mal.
Erkläre mir.
Innovative Wachstumsfinanzierung für E-Commerce-Händler, sozusagen Working Capital für Wachstumsfinanzierung für E-Commerce-Händler.
Ah, okay.
Ja, auch gerade nochmal eine Funding-Runde gemacht und ich glaube nicht PayOne, sondern PayOn aus dem.
Ah, PayOn. Ja, ja. Ja, gut, das ganze Working Capital-Thema für Online-Händler ist ja sowieso ein Riesenthema. Da hat ja PayPal mit angefangen und Amazon mit Merchant Lending, dass sie quasi die Umsätze genutzt haben, um eine Kreditlinie oder einen Kreditrahmen abzusichern. Das macht jetzt mittlerweile Stripe, das macht mittlerweile auch eine Wirecard, also alle großen PSPs, Klarna macht es auch, alle großen PSPs und Händler, Dienstleister im Payment-Kontext bieten das ihren Online-Händlern an. Und das zu einer Beantragung und zu Kosten, die deutlich einfacher und bequemer sind als ein klassischer Kredit, Firmenkundenkredit bei einer klassischen Bank.
Genau, jetzt ist eingestiegen Lakeside und Hevela Capital. Die sind gerade sozusagen in das Thema eingestiegen und das ist Nathan Evans und wer ist der Zweite in der Runde? Alfred Gruber haben das Ganze gegründet und ich meine, das kommt wirklich aus dem Payon-Umfeld. Glückwunsch darin. Dann haben wir etwas, was momentan ja auch häufiger passiert ist oder passiert. Die Kollegen von Exporo sind mehr und mehr ja, sozusagen Nummer 1 im Bereich ja, was ist es denn jetzt? Crowd-Investment ist es ja nicht, aber was ist denn der richtige Begriff für Exporo?
Crowd-Investment im PropTech-Bereich, um schön Buzzword-Bingo zu verwenden. Ja, im Grunde ist es... Wir haben ja.
Es ist eben nicht Crowd-Investment.
Ja, so halb. Also wir haben ja ganz am Anfang mal einen Podcast dazu gemacht, wo ich das mal analysiert habe. Letztendlich geht es darum, ich bin jetzt großer Immobilienentwickler und will ein Objekt hochziehen und bekomme das natürlich Großteil fremdfinanziert. Bei Banken brauchen wir trotzdem einen Grundsatz von Eigenkapital. Und das machen die, wenn ich ein etablierter Entwickler bin, habe ich das. Andere machen das teilweise Private Equity, also dass das quasi mit Rangrücktritt ein Darlehen von Private Equity als Eigenkapital gegenüber der Bank geliefert wird. Allerdings wird es natürlich entsprechend hoch verzinst. Und Exporo ermöglicht der Crowd, diesen Einsatz zu tätigen, also sprich, ich gehe als über den Rangrücktritt als Darlehensgeber hin, gebe dem Immobilienentwickler, weiß ich, 50.000, 100.000, 200.000 Euro, keine Ahnung, was für Summen das sind, und das ist die Grundlage dafür, dass dann die Kreditlinie für die Entwicklung des Objektes passiert.
Genau, früher war es Crowd Investing, das war 2014, und jetzt mittlerweile sind Sie einfach auch, sehen Sie sich einfach als Immobilieninvestmentplattform, ne?
Richtig, und jetzt gehen Sie einen Schritt weiter und sagen, naja, also bevor ich jetzt eben nur einen Entwickler temporär für 2 Jahre Geld gebe, kann ich doch auch gleichzeitig so à la offener Immobilienfonds gleich eine Immobilie erwerben und dann in eine Immobilie reingehen und die auch längerfristig halten.
Und jetzt sind die Kollegen zusammengegangen mit Zinsland, das waren, glaube ich, die Nummer 2 oder Nummer 3, auch aus Hamburg, und damit etablieren sie sich mehr und mehr als Nummer 1 in dem Bereich. Ne?
Richtig. Und es passt, wenn wir gleich wieder weitergehen, zu Deposit Solutions, die im Grunde das Gleiche gemacht haben, die im Festgeldmarktplatz gestartet sind und da damals Savedo von Finleap übernommen haben. Mhm. Gut, Deposit Solutions und Weltsparen, weiß ich nie, wer da Nummer 1, Nummer 2 war. Die Kollegen von Finleap waren auf jeden Fall, oder Savedo waren auf jeden Fall Nummer 3. Und jetzt weiß ich gar nicht, auch jetzt in der kombinierten Fusion Deposit Solutions mit Savedo, ob die jetzt weiterhin 1 oder 2 sind, wie das mit Weltsparen ist. Die haben ja auch ein paralleles B2B-Geschäft, deswegen kann man die nicht so genau vergleichen. So oder so, die Deutsche Bank ist eingestiegen und hat es zum Einhorn gemacht.
Genau, Deposit aus Hamburg auch. Tim, der Gründer, vermitteln im Grunde genommen Festgelder von internationalen Banken, ein Konto eröffnet, und du kannst halt bei verschiedenen Banken deine Tagesgelder, deine Festgelder anlegen, ohne noch weitere Konten irgendwo, keine Ahnung, in Portugal, wo du gerade schon drüber gesprochen hast, in Frankreich, in Österreich oder halt auch bei anderen Banken in Deutschland aufmachen zu müssen, sondern sie haben halt ein zentrales Konto, und dann kannst du halt bei verschiedenen Banken in Europa sozusagen dein Tagesgeld und dein Festgeld anlegen. Ne?
Ja.
Das ist der Deposit-Deal. Und Deutsche Bank, schon lange, glaube ich, der größte institutionelle Kunde von den Kollegen und jetzt halt auch mit einem Investment in Deposit reingegangen. Ich glaube, es war nicht unbedingt so, dass Deposit Geld gesucht hat, sondern es ist, glaube ich, eher ein strategisches Investment.
Ne? Ja, klar.
Zum Thema strategisches Investment, auch bei den Kollegen von Barzahlen, die ja mal irgendwann losgelaufen sind, um in der Tat E-Commerce-Sachen oder E-Commerce-Bestellungen, die man online bestellt hat, im Shop bar zahlen zu lassen. Das ist, glaube ich, schon lange nicht mehr das Kerngeschäft von denen. Ne?
Ja und nein. Also ich glaube, das ist weiterhin ein interessantes Geschäft, insbesondere für Jugendliche, die noch keinen Zugang zu PayPal und Kreditkarten und Co. haben, auch wenn das sich so ein bisschen geändert hat. Mittlerweile hat man ja auch Prepaid-Kreditkarten. Aber damit sind die gestartet. Mittlerweile sind sie ja auch als Cash-In, Cash-Out-Anbieter hinter N26 und Co.
Nicht nur da, sondern auch DKB und Comdirect und alle möglichen. Ne? Also eigentlich genau. Das bei allen Direktbanken, nicht nur N26.
Genau. Ne? Genau. Damit sie quasi ihre Infrastruktur, die sie gebaut haben, im Handel dann auch monetarisieren.
Und da ist der größte japanische Bargeldversorger, glaube ich, eingestiegen. Ne?
Richtig. Und die Altinvestoren Maschmeyer und Co. sind rausgegangen und die Gründer sind drin geblieben. Also ich glaube, die Gründer haben erhalten jetzt noch irgendwie 40% oder so oder 30%.
Also Glory ist eingestiegen, hat 53% übernommen. Und okay. In der Tat haben die Altgesellschafter Achim und der Kollege Seifert haben immer noch ihre großen Anteile. Und die Grenke Bank ist ja vor einiger Zeit schon eingestiegen. Ja, ja. Und Allstein, also im Carsten Maschmeyer, Rewe Digital und die Technologie Holding Berlin sind über ein Secondary, so habe ich es jedenfalls verstanden, rausgegangen.
Ja.
Glückwunsch an die Kollegen. Ein mini kleiner Hinweis zu meinem Lieblings-Fintech, Post und nächster Teil. SafeDroid. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Was ist das für ein Scheiß?
Ja. Also ich bin ja mittlerweile schon über ein Jahr, glaube ich, oder so draußen. War ja früher im Aufsichtsrat von SafeDroid und habe das Mandat niedergelegt. Die haben ein Reverse IPO gemacht. Also sie haben de facto eine Penny-Stock gekauft von der Börse, haben dann einen Squeeze-Out gemacht und diese Penny-Stock hat dann die SafeDroid AG übernommen. Das ist eigentlich gar nicht so unsmarter Move.
Wie so oft. Der Kollege hat ja keine schlechten Ideen. Also viele, viele genau. Dinge sind ja schlau. Schlaue Gedanken, scheiße umgesetzt. Wie
das tue ich jetzt mal nicht kommentieren. Die Wirecard hat es genauso gemacht. Und ich glaube, Satoshi Pay hat es auch gemacht, wobei ich hörte jetzt zuletzt, und bitte Feedback, wenn hier sich jemand besser auskennt, Satoshi Pay hat wohl irgendwie das doch nicht funktioniert. Die wollten das irgendwie in der London Stock Exchange machen.
Okay. Also, lassen wir mal da stehen. Also, das war irgendwie die Meldung, sie hatten jetzt einen neuen Eigentümer. Quatsch eigentlich, ne? Ja, es ist ein neuer Eigentümer, aber eigentlich haben sie sozusagen nur einen Move gemacht und haben halt versucht, irgendwo so schnell wie möglich börsengelistet zu sein, ne?
Richtig, jetzt sind sie börsengelistet unter einem Namen und es gibt wohl irgendwelche Fristen für die Altaktionäre, dass sie halt nicht morgen sofort Cashout machen. Das wird dann interessant, wenn die Fristen abgelaufen sind, muss man gucken, vor allem wie der Aktienkurs sich bis dahin entwickelt. Ich habe keine Aktien, von daher bin ich da komplett neutral und kann da mir das anschauen. Mal gespannt.
Gut, lass uns mal gucken. Wir müssen ein bisschen im Schweinsgalopp durch, weil ich muss gleich Abend essen und die Zeit rennt uns ein bisschen davon und wir haben noch eine ganze Menge Themen hier. N26, gerade an der einen oder anderen Stelle hört man, es gibt Probleme von Kunden und auch die jungen Leute laufen ihnen jetzt weg und wie der Support ist scheiße und die Bewertungen sind gefaked. Wie siehst du das?
Ja, keine Ahnung. Also was mich bei N26 grundsätzlich nervt, ist, dass so diese, wenn eine Kleinigkeit passiert, das aufgebauscht wird. Da gibt es auch einen tollen Artikel, by the way, in der FAZ, die sagt, wir brauchen mehr N26 in Deutschland, also die eben das Positive herausstellen und jetzt nicht irgendwie den Fokus auf, da gibt es einen Kunden, der mal vom Haus rebelliert hat und das ist dann sofort eine Schlagzeile. Keine Ahnung, ob die Dinger gefaked sind, ob die aktuell ein Kundenproblem haben, deswegen aktuell die Bewertung nach unten gehen, mag sein, keine Ahnung. Ich gucke aufs Gesamtbild. Das Gesamtbild ist eine geile Story. Haben jetzt irgendwie 1 Million Kunden in Frankreich. Haben was geschafft, wovon alle anderen, zumindest deutschen Banken, massiv gescheitert sind. Sprich JOMO, sprich Copernicus bei der Commerzbank, sprich Digitalbank bei der Deutschen Bank. Chapeau, sensationelle Wachstumsstory. Und die ist natürlich mit Wachstumsproblemen verbunden.
Punkt. Was Neues zu XPay?
Nicht viel gehört, ein paar Gerüchte, aber gut, wir haben ja eine schöne Infografik bei Payment Banking gemacht, die Ankündigung der deutschen Banken im digitalen Zahlungsverkehr der letzten 20 Jahre. Aus meiner Sicht ist XPay da ein weiteres Kapitel, wo viel angekündigt wird und am Ende des Tages wenig geliefert wird. Das ist eine Wette, die ich eingehen möchte.
Deutsche Handelsbank, so ein Hidden Champion, der irgendwann mal aus der ganzen Sofortüberweisungssache noch heraus mit entstanden ist und irgendwann, glaube ich mal, das Family Office der Familie Reimann, glaube ich mal, war und dann daraus so eine Art Handelsfinanzierungsbank entstanden ist mit neuen
Zielen. Nee, das Family Office war schon immer da. Das Family Office hat sich bei der Bank beteiligt, auch im Kontext von Sofort und hat die dann umbenannt in Deutsche Handelsbank, beziehungsweise Sofortbank und dann, als man Sofort wegverkauft hat, in Deutsche Handelsbank und hat natürlich sehr viele Services rund um Online-Händler angeboten. Unter anderem das, was du richtig sagst mit...
Wir hatten ja mal irgendwann einen Podcast, ne? Vor knapp 2 Jahren,
genau,
glaube ich, ne?
Genau. Also die Silicon Valley Bank, die immer groß gefeiert wird, die macht das auch. Deutsche Handelsbank hat es dann entweder vor der Silicon Valley Bank in Deutschland eingeführt oder auch nicht, keine Ahnung. Aber das ist ein etabliertes, großes Geschäft, wo man Venture Debt macht. Und das haben die gut gemacht.
Okay. Und jetzt haben sie neue CEOs, ne?
Ich kenne allerdings den Hintergrund nicht. Weißt du was, warum da der CEO zurückgetreten ist?
Das ist Daniel, ne?
Ja.
Daniel jetzt in den Aufsichtsrat gegangen ist und die haben jetzt 2 neue Co-CEOs. Mal gucken, vielleicht kriegen wir sie irgendwie auf die Transactions oder sowas. Okay. Den einen Namen kenne ich, aber ich kenne ihn, glaube ich, auch nicht persönlich. Den Musk, ne? Aus Frankfurt. Den anderen kannte ich gar nicht, den neuen CEO. Revolut. Neues Funding über 1 Milliarde gesucht.
Ja. Also nochmal zum Thema N26. Ich glaube, das ist im Moment ein Rattenrennen zwischen Revolut und N26. Wer wird die größte Challenger-Bank? Weil der Markt ist auch jetzt nicht so groß in Europa, dass da irgendwie 8 oder 10 Challenger-Banken
existieren. Ja, wobei die ja beide mittlerweile global gehen. Also
und genau. Ja. Und also das ist eine Ansage, eine Milliarde Fundraising.
Naja, und irgendwie, da gab es ja auch eine ganze Menge Probleme von Regulatorik über Mitarbeiter und alles Mögliche. Und irgendwie ist es alles wieder weggepustet. Und die Wachstumskurven gehen scheinbar in die richtige Richtung. Ich bin ja kein Revolut-Fan, ne? Also ich habe das ja für mich nie verstanden. Liegt aber einfach auch daran, dass ich halt kein Währungsgeschäft in Anführungszeichen oder irgendwie in verschiedenen Währungen lebe. Und die App war irgendwie für mich nie so geil. Und ich bin da ja dann bei einer anderen Challenger Bank irgendwie eher glücklich geworden. Revolut habe ich nie so für mich entdeckt.
Ja, ich bin weder noch. Also von daher, ich schaue mir das von der Seite nicht an.
Okay, dann lass uns über die größte Challenger-Bank sprechen, die wir in Deutschland in den letzten Jahren hatten. Was passiert denn gerade bei Wirecard?
Ja, keine Ahnung. Ich bin mittlerweile fast schon abgestumpft. Also mal wieder wieder ein Artikel von der Financial Times. Mal wieder ist der Börsenkurs um 25% von der Wirecard eingebrochen. Mal wieder geht es um irgendwelche angeblichen Bilanzmanipulationen. Natürlich sagt die Wirecard, ist nichts dran.
Aber diesmal nicht in Singapur, sondern dieses Mal in Dubai. Abu Dhabi.
Dubai,
nicht
Dubai.
Dubai, Dubai, ne?
Es gibt eine Sonderprüfung.
Gibt sie?
Ja, aber, ist angekündigt worden, gestern oder so.
Aber dann doch nicht irgendwie, aber ich glaube, sie lassen keinen Big Four oder sowas drauf oder irgendwas.
Doch, ein separat, also es wird ohnehin geprüft von Ernst & Young, das ist der Haus- und Hofprüfer von Wirecard und sie lassen jetzt wohl noch einen dritten oder anderen Prüfer dran, der es auch nochmal anschaut.
Aber schon merkwürdig, ne? Also da waren eine ganze Menge Merchants und der Vorwurf, der momentan im Raum steht, ist, dass diese Merchants
nicht existieren.
Nicht existieren oder halt nie Kunden waren und dann halt auch noch in Merchants auf, dass man ja nicht Cluster von Merchants waren, ne?
Ja, gut, das ist Subacquiring. Das ist jetzt nicht verwundernswert, dass es diese Cluster gibt.
Ja, dass es Cluster gibt, ja, aber dann nennst du doch nicht ein Cluster, keine Ahnung, irgendwie Games.
Ja, genau. Komisch, aber dass es irgendwelche Merchants gibt, die es nicht gibt, ist jetzt auch nichts Neues. Das ist auch schon x-mal in den Raum gestellt worden, vorgeworfen worden, hat sich nichts geändert. Also ich werde aus der ganzen Sache nicht schlau. Also entweder ist da wirklich ein ganz, 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 ganz großer Scam los oder es ist einfach nur beschissene Kommunikation. Oder irgendwas dazwischen.
Ja, also es verwirrt einen immer wieder. Ne? Also auch wenn man ein bisschen denkt, so, eigentlich hat man schon viele Sachen gesehen, aber es ist dann doch immer wieder echt erstaunlich, dass auch die Kollegen von der Financial Times sich dann auch nicht, die geben nicht auf, ne?
Und nee, die haben sich da festgebissen.
Aber ja, aber der Vorwurf ist ja dann irgendwie auch immer der gleiche, der dann hin und her geht. Ne? Die sagen ihr macht das und die sagen so, ja, ihr macht aber Short. Ne? Ihr arbeitet zusammen mit irgendwelchen Short-Sellern und nein, tun wir nicht, bla bla bla. Also schon echt ein bisschen skurril. Und versteht ja mittlerweile auch keiner mehr, ob es jetzt Singapur ist oder ob es irgendwie Indien ist oder jetzt, ich habe gerade Abu Dhabi gesagt, du hast dann zu Recht gesagt,
Dubai.
Dubai. Ja, genau. Irgendwie denkt man sich schon, also wenn es dann nichts zu vertuschen gibt, ne? Warum klärt man das nicht auf? Oder ist Payment einfach immer wieder so ein bisschen komisch und man will nicht jeden alles sehen lassen?
Ja, auch das vielleicht.
Das dachte ich mir auch. Smava wollte ein IPO machen. Abgesagt.
Ja, auch das ist ein bisschen kurios. Und angeblich werden die Zahlen jetzt nicht mehr so gut. Da gibt es ja im befreundeten Podcast von Deutsche Startups, war es ja ein großes Thema irgendwie die Woche. Am besten da mal hören. Ja, gut. Also ich kriege im Moment gefühlt sehr viel Werbung von Smava, was eher vielleicht so ein Signal ist, wir geben sehr viel Gas im Marketing, um die Topline-Zahlen wieder mal ein bisschen anzuheizen, um doch vielleicht nochmal irgendwie ein IPO oder ein Sale zu bekommen.
Oder du hast komische Sachen gesucht.
Ich habe mich nur vor ewigen Zeiten mal auf die negativ verzinsenden Kredit angemeldet. Seitdem kriege ich leider Werbung.
Okay. Masterpass gibt's nicht mehr. Was für eine Überraschung.
Ja.
Hast du denn auf deiner Liste schon drauf?
Ja, natürlich war die drauf. Aber auf meiner Liste sind sie schon sowieso abgesagt worden, weil das war damals ja eine Kooperation zwischen Mastercard und den Sparda-Banken, die dann aufgelöst wurde von den Sparda-Banken mit dem Hinweis, wir haben jetzt das tolle PayDirect.
Ja. Alles klar, aber es war eine Kopfgeburt, um nur zur Erinnerung PayPal-Konkurrenz zu machen. Hat nicht funktioniert.
Ja, wie so viele nicht.
VR-Payment geht gerade ganz steil, ne? Haben einen eigenen Podcast gestartet und starten gerade ganz, ganz viele neue Payment-Produkte, unter anderem die Online-Rechnung im B2B-Bereich.
Ja. Und? Ich glaub, da ist ein bisschen Verwirrung. Weil das ist eine B2B-Rechnung, also für den Händler, der von seinen Händlerkunden Zahlungen erwartet und das per Rechnungskauf abwickelt, weil es gibt eine B2C-Rechnungskauf, also wie Klarna und RatePay und Co. Das macht aber nicht die VR-Payment, sondern EasyCredit.
Okay. Und dann haben sie irgendwie jetzt gerade so ein Video gelauncht, das habe ich gerade gesehen, dass ich jetzt zukünftig Pizza bestellen soll, kein Geld zu Hause habe und dann mit der Girocard-App, glaube ich, bezahlen soll. Kann das sein?
Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe nur vor einiger Zeit, haben sie ja zum EHI-Kongress M-Post-Terminal gestartet und der einzige Differenzierungsfaktor im Vergleich zu SumUp und Payleven und wie sie alle heißen und iSettle, Payleven nicht, aber SumUp und iSettle, war, dass sie eben Girocard akzeptieren. Ob das jetzt für den normalen Kunden eine Relevanz hat, ob man Girocard akzeptiert oder Girocard über Maestro und VPay oder gar über Lastschrift, mal dahingestellt. Sie haben jetzt halt auch ein M-Post-Terminal, wie so viele draußen auch.
Alles klar. Gut, dann gab es noch ein paar Mobile-Payment-Studien, über die müssen wir nicht mehr sprechen, aber es geht irgendwie immer wieder hoch, irgendwie, ob wir jetzt Mobile-Payment-ready sind oder nicht ready sind, ob wir das wollen oder ob wir es nicht wollen, ob es die Alten wollen oder nur die Jungen wollen, ob es die Jungen nicht wollen, nur die Alten wollen. Ist mir alles völlig egal. Ich sehe es immer mehr und ich sehe vor allen Dingen in immer mehr Cafés die Möglichkeit, mit NFC zu bezahlen und sehe die Leute einfach Karten drauf halten oder Handys drauf halten. Also aus meiner Wahrnehmung nimmt das weiterhin zu, Punkt.
Und vor allem Apple Pay nimmt zu, weil auch sehr viele Händler explizit die Apple Pay-Logos verwenden. Und selbst die Sparkassen und VR-Banken, die sich ja lange gewehrt haben, jetzt mittlerweile Apple Pay anführen. Also insofern, der Gewinner ist Apple.
Der BGH hat jetzt das Thema PayPal und Sofortüberweisung nochmal zu klären. Ne? Da gab es vor langer Zeit mal irgendwann dieses Thema zumutbares Payment und das Thema, darf ich für bestimmte Bezahlvarianten Geld nehmen? Und jetzt hat, glaube ich, die nächsthöhere Instanz, glaube ich noch nicht der BGH, sondern eine darunter, gesagt, man darf für PayPal und für Sofortüberweisung jetzt Gebühren nehmen. Ne? Und das geht, glaube ich, jetzt nochmal zum BGH, das Thema.
Ja, gut, PayPal hat es ja eigentlich in den AGBs drin. Was man nicht tun darf, genau. Mhm. Macht aus Sicht PayPal natürlich auch Sinn, weil PayPal will sich ja nicht sein eigenes Grab schaufeln, dass man auf der Payment-Page dann runtergerankt wird, weil der Kunde dafür irgendwie was bezahlen muss und dann lieber woanders klickt.
Gut, dann lass uns noch über eins sprechen, ganz kurz. Die Transactions.io am 19. November wie heißt dieser Ort?
Friedenhagen. An der Grenze zwischen Offenbach und Frankfurt. Also es gibt da unterschiedliche Aussagen, was es nun ist. Also ich glaube, es ist Offenbach, aber an der Grenze ist schon mal richtig.
Wo wir die Transactions.io machen, das erste Mal, und wo wir das Fintech des Jahres auch küren werden. Und ich würde ganz gerne ganz kurz mit dir die Nominierten einmal kurz durchgehen und ganz kurz sagen, welche Preise wir vergeben und einmal ganz kurz über die Jury sprechen, aber wirklich nur ganz kurz.
Ja, dann
wir vergeben Fintech des Jahres 2019 einen Jurypreis. Wir vergeben aber auch den Publikumspreis. Das heißt, ihr könnt demnächst, ihr Hörer, ihr Leser des Blogs, des Podcasts, könnt demnächst hier abstimmen, also Publikumspreis. Und wir vergeben wieder den Newcomer des Jahres 2019, einmal von der Jury und einmal vom Publikum. Das heißt, wir haben 4 Preise, können natürlich auch, 4 Preise, das können aber auch nur 2 sein, wenn Publikum und Jury sich einig sind, das Gleiche sein würde. Ne? Genau, so. Ja, wir haben in der Jury sitzen eine sehr diverse Runde. Die Vera Neidel von PwC, die der eine oder andere vom Panel über Finanzprodukte für Frauen von den letzten Backs auf jeden Fall hören kennen könnte.
Ja, und die war auch schon hier im Podcast, bei dem Live-Podcast von vor einem Jahr bei der Fintech Week Hamburg.
Super, und Veran ist dabei. Bernd Storm ist dabei, der ursprüngliche Gründer von Abo-Alarm und Macher von Bits und Pretzels. Der kann uns bestimmt ein bisschen was von, wie es ist, mit Obama einen Tag zu verbringen, erzählen. Dann Jan Sessenhausen wieder dabei, hatten wir schon in der Jury. Jan ist Partner bei Tengelmann Ventures.
Ist er Partner geworden?
Ja.
Ah, Gratulation. Wusste ich gar nicht.
Jan dabei. Also das heißt, ihr seht, wir haben PwC dabei, wir haben mit Bernd einen Gründer dabei, der halt eine große Konferenz macht. Wir haben mit Jan einen super guten Investor dabei. Wir haben mit Max Flöt Otto von McKinsey jemanden dabei, der auf der letzten BEX einen super Vortrag gehalten hat und auf dem Panel irgendwie auch echt gut unterwegs war. Dann die Jessica Schwarzer, früher vom Handelsblatt, jetzt mittlerweile einfach eine freie Journalistin und die LinkedIn Top Voice 2018, eine Börsenexpertin, die uns unterstützt. Dann die Caro Thomas von Payback, den Tom Dapp, den kennen auch viele, viele Hörer. Früher bei der Deutschen Bank Research, hat immer geile Research-Papiere geschrieben und jetzt bei der KfW im Digital Office. Und Sibylle Strack von Contest, Co-CEO von Contest, die schon mal Gewinner waren, nicht nominiert sind und insofern halt auch gut in der Jury dabei sein darf. Die sind in der Jury und wir haben nominiert und nominiert wurden die Startups aus dem Payment und Banking Team. Also wir haben nicht mehr diese Riesenliste, die wir früher mal hatten, wo dann irgendwie erst die Top 10 aus der Crowd gewählt worden sind, sondern wir waren uns einfach einig, dass wir alle, ich glaube vier durften wir nominieren oder drei, Jochen, weiß nicht genau.
Vier. Zwei Later Stage und zwei Early Stage Startups.
Genau, und wir haben nominiert Elinva, also das Ding von Chris Bartz zum Thema Plattform für Banken zur Digitalisierung des Investmentgeschäftes. Dann Raisin, über die wir gerade schon gesprochen haben, Weltsparen. Trade Republic, über die Kollegen haben wir gerade auch schon mal kurz gesprochen. Dann Yonko, der Angreifer für das Thema Check24. N26 ist nominiert. Expuro, über die wir heute schon gesprochen haben, nominiert Tomorrow. Gewinner vom letzten Jahr, trotzdem wieder dabei. Modify, Adyen, WeFox, Click, dann Studentenfinanzierung. Klarna ist dabei, FinCompare ist dabei, unser Sponsor hier. Penta, Avamo, SumUp, Scalable, CyberDirect und Bax, die Kollegen aus Holland. Also ihr seht eine sehr diverse Liste an Fintechs, die ihr in den nächsten Tagen über die ihr in den nächsten Tagen auch abstimmen dürft. Und vergeben werden die Preise am 19. November in Friedenhagen. Ich habe es mir gemerkt, Jochen. Im Rahmen der Transaction.io, auf die ihr natürlich gerne noch kommen könnt. Also und das war's zum Fintech des Jahres.
Alle Nominierten kriegen noch einen eigenen Artikel, hat er schon gestartet. Also wenn man das ein oder andere Unternehmen nicht kennt, gerade bei den Early Stage oder Newcomern, dürfte das ja der Fall sein. Die werden auf jeden Fall alle noch mal im Blog vorgestellt.
Genau, so Jochen, jetzt sind wir schon über eine Stunde unterwegs. Und aus der Crowd hatten wir noch ein paar Themen. Und vielleicht sagen wir zu jedem noch irgendwie so ganz kurz zwei Sätze. Über Wirecard sollten wir sprechen, haben wir gemacht. Wir sollten einen Ausblick auf das Jahr 2025 im Payment geben.
Das sollten wir vielleicht mal ein eigenes Startup machen. Eigenen Podcast.
Wir können so ein Startup machen.
Genau, ein Startup machen. Dass wir den eigenen Podcast machen zu dem Thema. Das Interessante ist, ich warte ja auf das Jahr 2020, weil es gab ja damals mal eine Studie vom Bankenverband.
Von Ibrahim Karasu, stimmt.
Und wie weiß nicht mehr, wer die Beratungsgesellschaft war im Bankenverband. Muss man gucken, steht im IT Finanzmagazin. Auf jeden Fall haben die eine Studie gemacht, wie PEM 2020 aussieht. Und das war vor 3 oder 4 oder 5 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, schon lange her. Und ich habe mich damals massiv daran gestört, weil so wirklich handwerkliche Fehler dahinter sind. Habe dann einen Gegenartikel geschrieben zu dem Artikel, der im IT Finanzmagazin war, auch im IT Finanzmagazin, der mega geklickt wurde. Und habe dann Prognosen gegeben, wie PEM 2020 aussehen kann, wie es nicht aussehen kann. Jetzt sind wir fast im Jahr 2020. Da sollten wir auf jeden Fall mal ein Follow-up machen und gucken, wer damals recht hatte. Also ich glaube, ich stehe ganz gut da. Und dann sollten wir dann mal nach vorne schauen, wie es dann 5 Jahre aussieht.
Gut, also machen wir nochmal. Danke für den Hinweis. Und dann 15 Jahre Digitalisierung bei Banken. Da war zu viel Gejammer auf der BEX, war das Feedback auf Twitter. Und du hast zu sehr gebasht, war das Feedback zu dir.
Ich habe nicht
gebasht. Habe ich nicht gesagt, ich habe zitiert. Und es war die Frage, was sollen wir konkret tun? Machen wir möglicherweise auch lieber nochmal einen eigenen Podcast zu mit dem einen oder anderen. Vielleicht
ja, ich glaube, wir sollten das mal machen. Weil also zum Thema Bashen, ich habe einfach nur gesagt, es kamen Studien von McKinsey, die relativ klar gezeigt haben, dass das Cost-Income-Ratio in Deutschland, also bei den deutschen Banken, katastrophal aussieht im Vergleich zu den anderen Banken in Europa.
Heute gab es, glaube ich, das Weltbankentreffen und die amerikanischen Banken dicke Eier, ganz groß.
Ja, klar.
Und die europäischen Banken alle gejammert.
Ja, und der by the way, der
der CEO von der UniCredit hat auch klar gesagt, unsere Bewertungen sind alle so schlecht. Das heißt, wir können Aktien als Übernahmekapital gar nicht nehmen. Deswegen wird es in Europa vermutlich bis auf Weiteres sowieso keine großen Übernahmen im Bankenbereich geben. Alleine deswegen. Ja. Naja, auf jeden Fall, was mich auch bei der Diskussion damals gestört hatte, war, es ist eindeutig Cost-Income-Ratio ein Problem. Was kann ich machen? Ich kann die Kosten cutten, das machen sie alle. Ich kann aber auch auf der Topline, auf der Revenue-Seite was machen. Und wenn ich mir jetzt die großen Fintechs anschaue, die Revenues von PayPal, die Revenue von TransferWise, die Revenues von Wirecard, die als Startup gestartet sind, da gibt es große Revenue-Pools, die adressiert werden von Stripe, von Adyen, von Wirecard im Payment, von TransferWise im FX-Bereich, von 360T im FX-Bereich. Da sind große Volumen, die aber an den Banken vorbeigehen. Und das war das, was mich auf der BEX bei der Diskussion auch so gestört hat. Dann ist ein Faktum eindeutig, Cost-Income-Ratio Katastrophe. Es gibt große Revenues bei Startups oder Grown-Ups und man diskutiert über Loyalty und ein P2P-Payment-Startup aus dem Bankenbereich. Und das ist das, was mich halt massiv gestört hat, nach dem Motto, liebe Leute, ihr diskutiert am eigentlichen Thema komplett vorbei.
Gut, aber es lag mündlich was auch daran, dass die beiden, die auf dem Panel waren, aus der Bankenwelt auch eher über diese Retail-Themen nachdenken und möglicherweise die Themen, die du gerade im Kopf hattest, bei denen nicht ganz so präsent waren.
Naja, also TransferWise ist ja auch Retail-Payment.
Da hast du recht, da hast du recht. So, wir sollten noch über Learnings sprechen, das war so ein allgemeiner Begriff, da weiß ich nicht genau, was die Kollegen meinten, ob es Learnings im Podcast waren oder Learnings bei Banken, keine Ahnung, lassen wir mal stehen. Dann sollten wir sagen, welche Top 3 Apps aus dem Ausland, die wir persönlich gerne nutzen, sollten wir nennen und sagen, warum es die in Deutschland nicht gibt. Was machen die besonders gut? Welche sind das?
Gute Frage, was sind die 3 Top-Apps aus dem Ausland? WhatsApp, ist das eine Auslands-App?
Nee, ich glaube, es war auf das Thema Banking und Payment ausgerichtet und welche wir da kennen und so habe ich es jedenfalls interpretiert und wo wir uns fragen, warum die eigentlich bis heute nicht den Weg nach Deutschland gefunden haben.
Also gut, ich nutze die PayPal-App für P2P, weil ich keine ordentliche P2P-App habe.
Ja, das ist auch das, was mir sofort eingefallen ist. Ich hätte gerne ein Venmo. Also das ist so ein Ding, wo ich sage, so okay, das hätte ich wirklich gerne oder ein Square Cash. Das sind so Dinge, wo ich auch immer noch sage, so ja, auch wenn P2P tausendfach gescheitert ist und wenig vernünftig funktioniert und auch wenn, wie heißen die Jungs aus den Sparkassen, dieses Ding da? Quid groß gejubelt und gefeiert wird, so richtig geil ist es glaube ich auch nicht, sonst hätte ich es schon mal irgendwann von irgendwem Geld über Quid bekommen oder angefordert bekommen. Ist mir noch nie passiert, ja? Noch nie. Ich habe noch keine Anforderung oder noch kein Geld über Quid bekommen.
Nach diesem Podcast wird das passieren, sage ich
dir. So geil kann es nicht sein. Also sorry, ja? Also mein Netzwerk ist voll mit Menschen, die irgendwie auch Sparkassenkonten haben oder in irgendeiner Art und Weise irgendwas. Und ich habe noch nie eine Anfrage zu Quid bekommen. Das haben wir so gesagt. Ja, vernünftige P2P-App, ja, finde ich irgendwie auch gut. Also ich glaube, ich hätte lange gesagt Robinhood, aber seitdem es Trade Republic gibt, ist das Thema für mich auch gelöst.
Ja.
Im Finanzenbereich. Also, gute Frage, ne?
Ja. Also, ich habe relativ viele Apps drauf, wir sind alles deutsche Startups. Klarna, die Klarna-App, ja.
Da könnte jetzt das Mike fragen, der würde jetzt irgendwie, der würde an der Huschen gehen oder würde jubeln.
Ja, vielleicht nehmen wir das nochmal auf und gucken nochmal. Also ich habe jetzt gerade mein Handy auch hier nicht neben mir liegen, aber ad hoc fällt mir jetzt nichts an.
Gut, dann sollten wir einen Podcast machen oder sollten hier Stellung nehmen zum Thema SWIFT und Korrespondenzbanken. Wie funktioniert internationaler Zahlungsverkehr? Das war schon mal Thema.
Von wem kommt diese Frage denn?
Ich glaube hier von dem Kollegen, der von Satoshi Pay, wo der Kollege bei Wirecard ist.
Wie heißt
der
nochmal? Okay, weil da haben wir den Mann, lieber Mario, der auch mal zuhört, der uns da aufklären kann, mit dem ich sowieso schon x-mal gesprochen habe, dass wir ihn mal in den Podcast
bringen. Reichel?
Dr. Mario Reichel, genau.
Ja, genau.
Mario ist in dem Bereich die Koryphäe.
Der macht doch mal.
Ja, Machen wir. Es wird jetzt nochmal mit Status, Priorität hoch priorisiert.
Status zu Blue Code war dann noch eine Frage. Hast du was gehört?
Gesehen. Ich war am Freitag in München beim Rubenbauer am Bahnhof und habe da nach meinem Pitch, wo ich ja für die Twitter folgen, ich habe gepitcht am Freitag, nach anderthalb Stunden hat dann, ich sage jetzt nicht wo und wer, aber nach anderthalb Stunden hat der Gegenüber auf der Seite des Teams gesagt, endlich weiß ich, woher ich deine Stimme kenne, nämlich vom Payment Banking Fintech Podcast.
sehr gut.
Also auf dem Rückweg...
Oder eine spannende Frage. War das dann gut oder war es schlecht?
Das weiß ich nicht. ich glaube, es war gut. und auf dem Rückweg war ich dann noch ein Leberkäse essen, Käse essen, wie auch immer das nennen mag, in München am Bahnhof beim Rubenbauer. Und da war Blue Code Akzeptanz. Komplett, also der Rubenbauer hat ja da so verschiedene Sachen, unter anderem auch Gorschloff, da alles unter einem großen Brand. Und da kann man überall mit Blue Code bezahlen. Ich habe keinen gesehen, der es genutzt hat.
Gut. Gleiches Thema wie bei Quid, haben wir noch nicht gemacht. Was sagst du zum neuen Perso? Hast du das Thema irgendwie mit diesem komischen Online-Perso und NFC an deinem Handy mal versucht?
Also ich bin ja ein Komplettverweigerer, zwangsweise, weil ich habe immer noch den alten Perso, also diese große Plastikkarte, diese etwas große Plastikkarte. Hä? Und läuft ab Mitte Dezember. Ich habe jetzt die Termine beim Bürgeramt in Bonn, um den neuen Perso zu beantragen, also diesen Scheckkarten-großen Perso, den ich dann hoffentlich dann auch noch in diesem Jahr bekommen werde und dann kann ich da mitreden. Bis dahin ist es alles so, geht an mir vorbei.
Also ich habe das Ding und meiner läuft sogar in einem Jahr aus und ich habe dieses Zeichen da drauf und alles, das Ding funktioniert nicht, ich kann es nicht auslesen. Ich habe das irgendwie eine halbe Stunde da drauf gehalten, immer wieder, es funktioniert nicht. So viel zu dem Thema, also bei mir nicht, bei mir funktioniert es nicht und ich habe bisher noch keine Anwendung jetzt irgendwie, die mir jetzt entgegengeflogen wäre, wo ich genau darauf gewartet hätte, jetzt den Perso davor zu halten.
Der liebe Arnulf Käse hat doch bei uns im Sport-Slack-Channel das auch geschrieben, dass es irgendwie nicht funktioniert hat, oder?
Ja, bei ihm war das ähnlich. Naja, für mich ist ja die andere Frage ist eine andere. Also das Thema auszuprobieren ist ja das eine, auslesen und sowas. Aber mir sind auch noch keine Anwendungen jetzt gerade entgegengesprungen in den letzten Wochen, wo ich jetzt gesagt hätte, so scheiße, ich kann es nicht auslesen, ich kann es nicht nutzen. Also darauf warte ich ja eher.
Naja, also für KYC ist es ja eine ideale
Szenario. Ja, hast Szenario. Du einen Fall gehabt, wo es dir entgegengesprungen
nein,
ist? Wo
nein,
das siehst du.
Und das ist genau das Interessante. Jetzt, wo Apple das aufgemacht hat, gibt es ja eigentlich keinen Grund mehr, das nicht zu machen. Und das werden wir garantiert, weil ja auch die Apple-Diskussion passiert hinsichtlich Apple Pay und Öffnung der NFC-Schnittstelle auf der Mobile-Payment-Seite. Genau das Gleiche wird bei Apple auch passieren, wenn Apple tatsächlich mal irgendwann die NFC-Schnittstelle für Mobile-Payment aufmachen würde. Es wird nichts am Marktanteil von Apple Pay ändern.
Lass mal so da stehen. Und dann war die Frage nach dem Status der Identifikationsdienste, Yes, VeryMe und so weiter. Von VeryMe hört man momentan eine ganze Menge, ne?
Ja, aber auch nur, ist ja wieder nur viel Ankündigung. Also,
so ein paar Sachen. Ich glaube, Thüringen war, glaube ich, jetzt ein Bundesland. Thüringen,
ja, Ankündigung, dass sie eine Kooperation machen, dass da irgendwie.
Du kannst es jetzt nutzen.
Government-Sachen.
Kannst okay. Nutzen. Okay. Und haben, glaube ich, jetzt auch eine Kooperation mit einem anderen Multi-Trusted Provider aus Skandinavien
gestartet. Ja.
Aber Yes, ich meine, Sparkassen sind dabei, Volksbanken sind dabei, gibt es da was Neues?
Nee, von Yes hört man lange nichts mehr, also ist sehr ruhig, das kann gut, aber auch schlecht sein, keine Ahnung, werden wir sehen. Wenn ich mir anschaue, es ist jetzt iOS 13 draußen und da kann ich Login mit Apple machen. Insofern, das ist jetzt angekommen. Ich habe ja einen großen Artikel damals geschrieben. Das heißt, der Use Case, der Hauptmassen-Use Case von Yes, VeryMe und Co. Ist jetzt die große Gefahr, dass der halt dann auch wieder zu Apple oder in der GAFA-Hand bleibt. Ich meine, das ist ja schon bei Facebook-Login und Google-Login und Co. Und wenn jetzt Apple das noch macht, dann wird dann Yes, VeryMe und Co. Reduziert auf wirklich starke Identifikation. Und die Frage ist halt, wo ich das halt brauche, außer wenn ich jetzt einen neuen Personalausweis beantrage, ein Führungszeugnis und
nein,
ein Bankkonto.
Nein, wir wissen doch, wann es gebraucht wird.
Achso, stimmt, wenn ich eine Immobilie auf Mallorca kaufe.
Und du ein Haus auf Mallorca kaufst.
Genau. Muss ich noch warten, bis mein Exit stattfindet. Und der Exit groß genug ist, dass ich mir ein Haus auf Mallorca kaufen kann.
Ach Jochen, ich gönn's dir. Es war eine Freude, mal wieder mit dir über diese ganzen Themen zu plauschen. Mein Hund macht Ärger, der hat Hunger, ich habe Hunger und deshalb möchte ich jetzt gerne in den Sonntagabend gehen.
Ja, dann lass uns gemeinsam in den Sonntagabend
aber
dann
wir danken Mittwoch vorher
das dann veröffentlichen.
Wir danken vorher unseren Sponsoren Mastercard, smartsteuer.de und FinCompare.
Jochen. Und Moment, letzter Punkt, Transactions. Wir haben die Erfahrung, dass wir ein, zwei Tage vorher immer noch von der Bex und Pex Anfragen bekommen, habt noch kurzfristig ein Ticket. Besorgt euch die Tickets. Ansonsten kann das dann auch genauso sein wie bei der Bex und bei der Pex, dass es ein, zwei Tage vorher eben keine Tickets mehr gibt. Also von daher, wir sind im Moment gut am Laufen. Also es ist noch Platz, aber so langsam... jeder Tag kommen neue Buchungen rein. Besorgt euch die Tickets.
Genau. Schönen Sonntag.
Macht's
gut. Oder wenn ihr es hört, Mittwoch.
Mittwoch.
Tschüss.